Dann will ich aber vielleicht trotzdem noch einmal was, wenn ich darf, ja, zu dieser Pressekonferenz sagen.
Selbstverständlich, das
weil ich
ist
da
ja in unserem aller
zahlreiche Darstellungen lese, denen ich nicht zustimmen kann. Pressekonferenzen im Kanzleramt dienen dazu, dass Journalisten Fragen stellen können und dass die Kanzlerin und ihr Staatsgast diese Fragen beantworten. Und dafür ist ein ungestörter Ablauf einer Pressekonferenz notwendig, der bestimmten Regeln folgt und diese Regeln gelten. Und wenn der Ablauf einer Pressekonferenz gestört wird, dann ist es auch meine Verantwortung einzugreifen. Das war am vergangenen Freitag durch den Journalisten der Fall. Und deswegen, und ich betone deswegen, wegen der Störung des Ablaufs, ist er hinausgeführt worden. Wir halten es da wie der Bundestag. Es geht nicht um das politische Anliegen, für das man vielleicht als Vertreter der Bundesregierung Sympathie haben kann oder auch nicht, sondern es geht darum, dass eine Pressekonferenz letztlich auch im Interesse der Journalisten, wie vorgesehen, ungestört ablaufen kann.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz. Ja, wir sind heute etwas ausgedünnt. Das ist bestimmt den vielen Entscheidungen dieser Nacht geschuldet, die hier auch schon vorgestellt worden sind. Aber auch das Kabinett hat getagt. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und Herr Seibert berichtet aus dem Kabinett, aber wohl auch noch weiteres. Bitte, Sie haben...
Ja, guten Tag. Dann grüßen wir eben alle, die an den Redaktionsmonitoren zugeschaltet sind. Das sind ja immer besonders viele. Bevor ich zu den Themen des Kabinetts komme, wollte ich kurz auf das schwere und verheerende Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi eingehen. Die Bundeskanzlerin hat die Nachrichten von diesem Erdbeben, von dem folgenden Tsunami und den Zerstörungen und den Leid, das dadurch ausgelöst wurde, mit großer Betroffenheit verfolgt. Das Ausmaß der Zerstörung, des menschlichen Leidens ist erschütternd. Sie hat am Samstag bereits dem Präsidenten Indonesiens ein Kondolenztelegramm geschickt, ihr tief empfundenes Beileid angesichts der zahlreichen Opfer ausgedrückt. Und leider erleben wir ja, wie häufig in solchen Fällen, dass die Zahl der Opfer von Tag zu Tag höher wird. Die Bundesregierung hat unmittelbar 1,5 Millionen Euro Soforthilfe für Indonesien bereitgestellt. Und auch über die EU wurde umgehend Nothilfe in Höhe von zusätzlichen 1,5 Millionen Euro gewährt. Es ist gut, dass die indonesische Regierung aktiv an die internationale Gemeinschaft herangetreten ist und um Hilfe gebeten hat. Es wird gleichzeitig natürlich wichtig sein, dass diese Hilfe koordiniert geschickt wird, dass sie auch den tatsächlichen Bedürfnissen in der Katastrophenregion angepasst ist. Die Bundesregierung ist hierzu sowohl mit den indonesischen Partnern wie auch mit den internationalen Partnern im Abstimmungsgespräch.
Da einen Satz an.
Ja, bitte, mit Mikrofon gerne.
Gerne. Wenn ich einen Satz anfügen darf, das Auswärtige Amt hat auch einen Krisenstab eingerichtet. Der wird heute Nachmittag tagen und wird sich dann ganz besonders damit auseinandersetzen, wie wir unbürokratisch und schnell unsere 1,5 Millionen Hilfe dort umsetzen, wo die Menschen sie brauchen.
Dann wollte ich zu einem bereits angekündigten Termin der Bundeskanzlerin in dieser Woche, nämlich zu der Reise der Bundeskanzlerin und erheblicher Teile des Kabinetts nach Israel noch etwas nachtragen. Sie wissen, es geht morgen los, die Reise zu den 7. deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Jerusalem. Die Bundeskanzlerin und zahlreiche Minister und Ministerinnen und zusätzlich auch noch Staatssekretäre und eine Wirtschaftsdelegation. Das, was ich nachreichen will, ist dieses. Am Donnerstagmorgen werden die Kanzlerin und die mitreisenden Bundesminister und Staatssekretäre in Jerusalem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Die Bundeskanzlerin wird in der Halle der Erinnerung einen Kranz niederlegen. Und im Anschluss folgt dann das Programm, so wie Frau Fietzes an dieser Stelle am Freitag schon berichtet hat. Und ein drittes, bevor wir zum Kabinett kommen, weil wir gestern nicht die Gelegenheit hatten, über das Referendum, das in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien stattgefunden hat, zu sprechen, möchte ich für die Bundesregierung dieses sagen. Wir haben dieses Referendum über den Namenskompromiss in dem Land mit sehr großem Interesse verfolgt. Das Abkommen, das da zwischen dem griechischen Premierminister und dem mazedonischen Premierminister geschlossen worden ist, bietet nach unserer Überzeugung die Chance einer historischen Einigung und die Chance, die gutnachbarlichen Beziehungen zu Griechenland zu stärken. Außerdem würde die Umsetzung dieses Abkommens ein wichtiges Hindernis für die Annäherung Mazedoniens an die EU und die NATO aus dem Weg räumen. Ein wichtiges Ergebnis ist nun, dass die überwältigende Mehrheit, 91% derjenigen, die sich am Referendum beteiligt haben, sich für die mit Griechenland erzielte Einigung ausgesprochen haben. Aber leider ist auch richtig, dass die Wahlbeteiligung hinter den Erwartungen deutlich zurückbleibt. Man muss dazu sagen, das Quorum von 50%, das da hätte erreicht werden müssen, ist angesichts von Wählerlisten, die noch 400.000 Menschen, die längst nicht mehr im Lande leben, aufführen, auch ein sehr hohes Quorum gewesen. Nichtsdestotrotz, es wird auch unserer Überzeugung jetzt wichtig sein, sich weiter für die Umsetzung dieses Abkommens einzusetzen und die in dem Abkommen vorgesehene Verfassungsänderung anzustreben. Die klare Mehrheit der Teilnehmenden im Referendum ist hierfür eine Grundlage.
Ich würde vielleicht hier mal einen Schnitt machen und fragen, ob es zu Indonesien, zu der Israel-Reise oder zu dem Mazedonien-Abstimmung, der Abstimmung in Mazedonien Fragen gibt. Bitte schön, Herr Warwick.
Israel-Reise würde mich nur interessieren, ob auch Besuche in der Westbank oder in Gaza angedacht sind oder es sich ausschließlich auf Israel begrenzen wird.
Es begrenzt sich auf Jerusalem.
Gut. Gibt es weitere Fragen zu einem dieser Themen? Bitte schön. Ja, ich. Jetzt, Treffer.
Ich möchte gerne bitten, ein bisschen detailliert über die Hilfe zu erzählen. Was ist dann
Indonesien.
Ja, genau. Ja. Indonesien. Also, ich meine, sind das nur Geld oder auch Güter oder humanitäre Waren?
Ja, das ist zunächst eine Summe, die wir zur Verfügung stellen können. Und wir sind besonders mit dem Deutschen Roten Kreuz und mit Hilfsorganisationen wie dem Roten Halbmond und UNOCHA, das ist die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, in Kontakt. UNOCHA ist die Organisation, die in der Region die Koordination übernimmt und dafür sorgen wird, dass die Hilfsgüter, humanitäre Güter von Decken über Nahrung, über Grundnahrungsmittel, über Infrastruktur, eventuell bis hin zu Trinkwasser und allem, was jetzt unmittelbar gebraucht wird, Baumaterialien, die den Bedarf ermittelt. Und dort doggen wir quasi an. Und auch in Brüssel hat die EU oder wird vermutlich ihr Katastrophenschutzverfahren aktivieren. Dann gibt es auch eine Einheit in Brüssel, die das für die EU koordiniert, damit nicht jeder das Gleiche macht, sondern alle sich eben abstimmen. Und in den nächsten Stunden wird es eben darum gehen, genau herauszufinden, was, wie, wo, über welche NGO oder Organisation mit diesem Geld am besten und am schnellsten getan werden kann.
Noch Fragen zu Indonesien, Israel, Mazedonien? Herr Seibert, das Kabinett.
Dann sind wir jetzt beim Kabinett, das auch ein volles Programm heute hatte, beginnend mit der wichtigen Entscheidung für ein Bundeswehrmandat für den Irak. Wir haben die Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung Iraks beschlossen. Der Einsatz der Bundeswehr dient unverändert der Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition bzw. der Operation Inherent Resolve und der nachhaltigen Bekämpfung des IS in Syrien und Irak. Das geschieht wie bisher durch die Bereitstellung von Aufklärung, von Luftbetankung, von Stabspersonal. Und dazu kommt unser deutscher Beitrag an den AWACS-Luftraumüberwachungsflugzeugen. Sicherheit kann jedoch in Irak dauerhaft nur dann erfolgreich entstehen oder gewährleistet werden, wenn die irakischen Streit- und Sicherheitskräfte ihre Fähigkeiten zielgerichtet so aufbauen, so entwickeln, dass sie selbst in der Lage sind, ihre Sicherheitsverantwortung für ihr Land umfassend wahrzunehmen. Und deshalb leistet die Bundeswehr im Rahmen des Gesamtansatzes der internationalen Anti-IS-Koalition einen Beitrag zum Fähigkeitsaufbau in Irak. Das ist das berühmte Capacity Building und das geschieht auf Bitten und im Einvernehmen mit der irakischen Regierung. Die vorgesehenen deutschen Kräfte können eingesetzt werden, solange die völkerrechtlichen Voraussetzungen und die Zustimmung des Deutschen Bundestages dafür vorliegt, längstens jedoch bis zum 31. Oktober des kommenden Jahres 2019. Und es können weiterhin bis zu 800 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Der deutsche Beitrag zur umfassenden Stabilisierung Iraks durch Beteiligung am Fähigkeitsaufbau wird zum 30. April des kommenden Jahres überprüft. Wenn es so ist, dass eine irakische Regierung unter Einbeziehung des irakischen Parlaments bis zu diesem Zeitpunkt, 30. April 2019, die Einladung an Deutschland und die geltenden Statusvereinbarungen für die deutschen Soldaten nicht in geeigneter Form bestätigt, wenn das nicht der Fall ist, dann wird dieser Ausbildungsauftrag spätestens bis zum 31. Oktober 2019 abgebaut und beendet. Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages werden mit dieser Überprüfung Ende April befasst. Wichtig ist mir zu sagen, wir verfolgen weiterhin einen umfassenden und einen vernetzten Ansatz, bei dem die verschiedenen Instrumente außenpolitisch, entwicklungspolitisch, sicherheitspolitisch, außenwirtschaftspolitisch eng aufeinander abgestimmt sind. Und in diesen breiten zivilen Ansatz bettet sich der deutsche militärische Beitrag ein. Das übergeordnete Ziel bleibt eine umfassende politische Friedenslösung für Syrien, die dauerhafte politische Stabilisierung und die wirtschaftliche Entwicklung Iraks und die nachhaltige Bekämpfung des IS-Terrors. Dafür geht es beim nächsten Kabinettsthema ein wenig schneller. Es handelt sich um das fünfte Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Sie wissen, der rasche Aufbau und Ausbau von gigabitfähigen Netzen, besonders in den ländlichen Räumen, ist für die Digitalisierung eine wichtige Grundlage. Die Bundesregierung hat 2016 das sogenannte Diginetz-Gesetz gemacht, um bekanntlich den Glasfaserausbau in den bisher unterversorgten Gebieten zu stärken. Jetzt allerdings eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, um einen Überbau von öffentlich geförderten Glasfaserausbauprojekten zu verhindern, im Grunde also einen Missbrauch, der dabei aufgetreten ist, zu verhindern. Details bei Interesse vom zuständigen Ministerium. Dann war es wieder soweit, dass die Bundesregierung einen Bericht verabschiedet hat über die Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinten Nationen und mit einzelnen global agierenden internationalen Organisationen im Rahmen des UN-Systems. Das ist der Berichtszeitraum 2016 und 2017. Grundsätzlich kann man sagen, die Mitarbeit in den Vereinten Nationen ist für uns ein ganz wesentliches Element der deutschen Außenpolitik. Viele unserer außenpolitischen Ziele verfolgen wir im Rahmen der Vereinten Nationen und in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Elementen und Organisationen des UN-Systems. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, das UN-System und die Vereinten Nationen selber zu stärken in ihrer Autorität und in ihrer Effizienz. Wir sind überzeugt, die UN sind einzigartig legitimiert, um an der Herausbildung, der Fortentwicklung gemeinsamer globaler Werte und Normen mitzuwirken. Normen, die dann das Verhalten staatlicher Akteure wie auch nichtstaatlicher Akteure leiten können. Und der Bericht stellt eben die vielfältigen Aktivitäten der Bundesregierung auf diesem Gebiet für die Jahre 2016 und 2017 dar. Und das Letzte ist die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten. Da höre ich Frau Wefers schon anheben. Das ist gerade hier sehr ausführlich von drei Bundesministern vorgetragen worden. Deswegen mache ich es einfach vielleicht gar nicht.
Das finde ich jetzt eine sehr gute Lösung. Gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen? Zum Irak vielleicht oder... Bitte schön,
gibt es ein Exit-Szenario in Sachen Anti-ISIS-Koalition? Also wann wird die Bundeswehr sich aus der Koalition zurückziehen? Und Frau Adebar, Frau Nahles hatte vor ein paar Wochen im Bundestag gesagt, dass für die SPD gilt, dass Bundeswehreinsätze nur mit dem Völkerrecht vereinbar sein müssen und es ein UN-Mandat geben muss. Für diese Anti-ISIS-Koalition gibt es kein UN-Mandat. Bemüht sich denn die Bundesregierung und das Auswärtige Amt um 1 Uhr ein Mandat für die Anti-ISIS-Koalition.
Also zur Frage des UN-Mandats werden Sie sicher was sagen. Es gibt ja da Resolutionen, einschlägige, aber das haben wir in der Vergangenheit hier häufig vorgetragen, kann man aber sicher gerne nochmal machen. Und ich verweise auf das, was ich hier gesagt habe. Die vorgesehenen deutschen Kräfte können eingesetzt werden, solange die völkerrechtlichen Voraussetzungen und die konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestags vorliegt, längstens jedoch bis zum 31. Oktober 2019. Und dann habe ich Ihnen, was die Beteiligung am Fähigkeitsaufbau der irakischen regulären Streitkräfte und Sicherheitskräfte betrifft, das Datum 30. April 2019 zur Überprüfung genannt.
Aber meine Frage bezog sich bei der Anti-ISIS-Koalition auf das Missionsziel. Wann ist das erreicht? Wann gibt es den Exit? Das muss man ja wissen. Sie hatten jetzt gerade nur juristische Argumente gebracht.
Na gut, Sie fragen wann. Das klingt nach einer Frage nach einem Datum. Ich habe Ihnen eins genannt. Im Übrigen sind erhebliche militärische Erfolge gegen den sogenannten Islamischen Staat erzielt worden durch den engagierten Einsatz der Anti-IS-Koalition. Und dazu hat Deutschland eben auch beigetreten. Und dennoch ist die Gefahr noch nicht vollkommen gebannt. Sie hat sich möglicherweise auch verändert. Sie ist mit Sicherheit auch im Fluss, weil bestimmte Entwicklungen in Syrien auch wieder Einfluss haben auf den Irak. Und deswegen ist diese Entscheidung heute so von der Koalition gefällt worden.
Herr Warwick, dazu.
Der letzte UN-Monitoring-Bericht zum Status des IS hat darauf verwiesen, dass der IS fast im gesamten syrischen Raum und auch irakischen Raum zurückgedrängt wurde, mit einer Ausnahme der Osten Syriens, wo dem IS eine Atempause verschafft wurde, er sogar wieder Öl kaufen konnte. Dieser Bereich deckt sich ziemlich 1:1 mit der Region, in der die US-unterstützten SDF-Kräfte und US Special Forces aktiv sind. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Monitoringbericht des UN-Sicherheitsrates und der Verweis auf die Atempause, die der IS bekommen hat im Osten des Landes?
Ich kenne den Bericht im Detail nicht und kann deswegen hier über die Atempause nicht reden, aber sicherlich ist, dass der IS noch nicht besiegt ist, noch nicht jedenfalls verschwunden, und die Gefahr, die von ihm ausgeht für die Menschen in der Region wie auch für uns in Europa und anderswo, besteht fort. Und deswegen ist es sinnvoll, an dem deutschen Engagement für die Anti-IS-Koalition festzuhalten, so wie es ich hier beschrieben habe.
Frau Alba, wollten Sie ergänzen vielleicht auch zur Frage von Herrn Jung?
Ja, also ich habe nicht die ganze Breite der Resolution, die es gibt, mit. Wenn ich mich recht entsinne, basiert unser Einsatz auf der Resolution 2249 des Sicherheitsrates von 2015 und auch auf Artikel 51 der UN-Charta.
Ich könnte noch nachreichen, dass die 2249 aus dem Jahre 2015 bekräftigt wurde, zuletzt durch die Resolution 2396 aus dem Dezember 2017. Das sind die einschlägigen Resolutionen.
Da gibt es noch eine Nachfrage. Bitte schön.
Ja, die geht vielleicht teilweise auch ans BMVG. Es wurde auch beschrieben, der Kampf gegen IS hat teilweise zumindest Erfolg. Das heißt, es gibt nur noch ganz kleine IS-Taschen. Gleichzeitig ist das Bundestagsmandat ja sehr klar ausschließlich Aufklärung von IS-Gebiet. Wie kann die Bundeswehr und die Bundesregierung mittlerweile sicherstellen, dass auch tatsächlich nur IS-Gebiet aufgeklärt wird und nicht Gebiete, wo die syrisch-arabische Armee und auch russische Militärberater aktiv sind?
Wer fühlt sich berufen?
Also das Mandat, und das hat Herr Seibert ja gerade angesprochen, ist verlängert worden, fast im Wesentlichen so, wie es jetzt auch gerade den Bestand hat. Wir sind Teil einer großen Koalition mit fast über 70 Partnern und Ländern, von denen knapp 30 ihren Beitrag auch militärisch leisten. Und Deutschland ist einer von denen. Und sie werden immer mandatskonform im Einsatzgebiet eingesetzt.
Aber meine Frage war ja, wie das sichergestellt werden kann, dass Bildaufnahmen, Luftaufklärungsaufnahmen ausschließlich den IS zeigen, der ja entsprechend eingeengt wurde. Und es gab ja bereits auch Fälle, wo die Bundeswehr selbst Fotos veröffentlicht hat, die Derisor gezeigt haben zu einem Zeitpunkt, wo es zum großen Teil schon eingenommen wurde von der syrischen Regierungsarmee, was de facto schon Bruch des Bundestagsmandats beinhaltet.
Auch diese Frage wurde quasi in den letzten fast 2,5 Jahren schon öfter beantwortet. Wir haben den sogenannten Red Card Holder, der am Headquarter bzw. in der Koalition sitzt, der die Mandatskonformität prüft anhand der Aufträge und der Bilder. Es gibt keinen Zweifel, dass dieses nicht passiert.
Gibt es weitere Fragen zum Irak und zur Bundeswehr? Gibt es weitere Fragen zu den Kabinettsthemen? Zum Kabinett noch? Bitte schön, Frau Antun.
Ans BMI letztlich zur Fachkräftezuwanderung. Und zwar, wenn ich es richtig verstehe, gibt es ja jetzt bei den einschlägigen Gesetzen zur Zuwanderung zum Zwecke der Erwerbstätigkeit keine Voraussetzung, keine Deutschkenntnisse als Voraussetzung. Ist das richtig? Und was wird da dann aufgebaut in den Ländern, damit jetzt so schnell überall Deutschkenntnisse vorhanden sein können, um eine Zuwanderung zu sichern?
Ja, also im Detail kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, für welche bisherigen Zuwanderungsmöglichkeiten konkret Kenntnisse welcher Stufe sozusagen gefordert worden sind. Aber richtig ist, das hat die Pressekonferenz, glaube ich, vorhin deutlich ergeben, dass die Minister, die es vorgestellt haben, gesagt haben, dass an diesen Stellschrauben sozusagen nochmal Nachjustierungen vorgenommen werden sollen. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, eben die Bedingungen der Spracherfordernisse oder der Sprachkenntnisse noch mal deutlicher zu verankern. Das wird jetzt in Folge im Detail ausgearbeitet werden müssen. Insofern möchte ich Sie da ein bisschen Geduld bitten. Hinsichtlich des Gesetzesvorschlags werden wir dann mit solchen Details sicherlich an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir soweit damit sind.
Ein Zusatz.
Aber die bisherigen Regelungen der Zuwanderung haben doch nicht die Voraussetzung, Deutschkenntnisse zu haben.
Wie gesagt, ja, das ist richtig, dass es eben das in unterschiedlichen Stufen bisher so nicht gab. Das soll jetzt eben nachgebessert und verbessert werden. Und das wird jetzt in Zukunft kommen. Das ist richtig. Und es wurde vorhin auf der Pressekonferenz auch ausgeführt, dass eben dazu verschiedenste Maßnahmen ergriffen werden sollen, bis hin eben zu Maßnahmen der Konsulate und auch der Förderung von Spracherwerb im Ausland.
Ihnen ging es um den aktuellen Stand, nicht? Also die Pressekonferenz haben Sie ja verfolgt. So. Jetzt, bevor wir jetzt noch zu noch anderen Themen kommen, habe ich noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Richtig, Frau Lepper?
Bitte schön. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass der Bundesaußenminister heute Nachmittag nach Washington reisen wird, um dort am Mittwoch politische Gespräche zu führen und das Deutschlandjahr in den USA zu eröffnen. Er wird in Washington am Mittwoch unter anderem mit Außenminister Pompeo, mit Sicherheitsberater Bolton und mit Vertretern des Senats zusammenkommen. Themen werden sicher die Bandbreite der internationalen Politik umfassen, Syrien, Iran und auch bilateral der Stand der deutsch-amerikanischen Beziehung werden sicher darunter sein. Am Mittwochabend wird der Außenminister im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Washington ein großes Deutschlandjahr in den USA eröffnen. Das Deutschlandjahr ist eine gemeinsame Initiative des Auswärtigen Amtes, des Bundesverbandes der deutschen Industrie und des Goethe-Institutes. Das soll bis November 2019 laufen und wir wollen mit dieser Initiative mit Menschen in den USA ins Gespräch kommen, in allen Landesteilen, in allen möglichen Regionen und auch für die deutsch-amerikanische Freundschaft zwischen den Menschen in unseren Ländern werben. Geplant sind über 1000 Veranstaltungen und 300 Projekte. Das wird ein sehr buntes, lebhaftes Jahr.
Gibt es Fragen zur Reise und zum Deutschland? Ja, bitte, Herr Lahr.
Das legt die Frage nahe, ob der Minister die letztendlich erfolgreichen Verhandlungen der USA mit ihren beiden Nachbarländern zu NAFTA als ein Signal betrachtet, dass womöglich auch die europäisch-amerikanischen Handelsvereinbarungen am Ende zu einem positiven Ergebnis führen. Ist das ein solches Signal?
Gut gehijackt, würde ich sagen.
Also, ich würde von dem Deutschlandjahr, was wir dort eröffnen, was ein großes zivilgesellschaftliches Engagement und ein zivilgesellschaftliches ins Gespräch kommen ist, jetzt nicht direkt auf den von Ihnen gestellten Schluss kommen. Aber es ist grundsätzlich so, dass auch der Minister die Einigung zwischen USA, Kanada und Mexiko über die Fortführung des trilateralen Abkommens begrüßt. Es ist klar für uns, dass ein regelbasiertes, WTO-konformes Freihandelsabkommen in unserem Interesse liegt und sicher auch im Interesse der deutschen Wirtschaft. Die weiteren Auswirkungen und die genaue Ausgestaltung werden wir natürlich genau betrachten.
Richtet sich Ihre Frage womöglich noch an ein anderes Ministerium, Herr Heller? Oder
das Wirtschaftsministerium liegt irgendwie nah. Ne?
Dachte ich mir nämlich, das lag so in der Luft.
Ja, danke für die Unterstützung. Also das Abkommen selbst können wir nicht kommentieren. Der Text liegt uns auch noch nicht vor. Aber grundsätzlich gilt das, was ja eben auch schon gesagt wurde, dass wir Abkommen, Vereinbarungen, die den freien und fairen Handel weltweit und in den Weltregionen befördern, befürworten und dass die dann immer zum Vorteil für alle Beteiligten sind. Wir sind deshalb auch dabei und haben schon eine Reihe von Freihandelsabkommen, also im Namen der EU, mit anderen Partnern abgeschlossen und sind auch dabei, noch weitere Freihandelsabkommen zu verhandeln. Die Gespräche mit der USA laufen derzeit und wir haben dabei stets betont, dass wir die Aufnahme von Verhandlungen über die Senkung von Zöllen, anstatt Zölle zu heben, und die Gespräche über den Abbau von Handelsbarrieren für Industriegüter für den richtigen Weg halten. An den Verhandlungen selbst sind wir, wie Sie wissen, nicht beteiligt, sondern das ist Sache der EU und die Verhandlungen laufen.
Herr Jung dazu.
Ja, ganz kurz, Frau Adebar, weil Sie bilaterale Themen angesprochen haben, wird der Außenminister auch die NSA-Spionage und die Drohnenmorde via Rammstein ansprechen.
Ich kann den Gesprächen von dieser Stelle nicht vorgreifen. Es wird auch um bilaterale Fragen gehen.
Sind die ganzen Antworten?
Kann ich mal eben noch fragen, ob es noch jetzt, weil die Frage ja gehijackt war, so ein bisschen, gibt es noch Fragen zu dem Handelsabkommen Kanada, USA, Mexiko? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann bitte.
Nur ganz kurz.
Nochmal, sonst springen wir so zwischen den Themen. Ja.
Hat die amerikanische Seite schon sämtliche Fragen zu Rammstein beantwortet, die die Bundesregierung in den letzten 2 Jahren Ihnen gestellt hat?
Da habe ich Ihnen keinen neuen Stand mitzubringen heute.
Gut. So, dann kommen wir zu weiteren Themen. Da habe ich unter anderem Frau Marktmeier zum Thema Türkei. Bitte schön. Und Herrn Özcan vermutlich auch. Frau Marktmeier startet.
Ja. Wir haben Nachfragen zu der Pressekonferenz vergangene Woche mit der Kanzlerin und Präsident Erdogan. Und zwar hat nach diesem Vorfall, den kleinen Vorfalldienst, da gab der Journalist Adil Yigit hinterher gesagt, er sei von einem BKA-Mann abgeraten worden, wieder zurückzugehen nach vorne, weil die Security, die türkische Security aggressiv werden könnte. So das Zitat aus einem Interview mit Zeit Online. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, ob es Ihrerseits tatsächlich die Befürchtung gibt oder gab, dass die Sicherheitsleute der türkischen Seite aggressiv hätten reagieren können. Das ist die erste Frage. Die zweite ist, waren Sie in der Lage, Can Dündar zu schützen die ganze Zeit über? Und dann würden wir gerne wissen, welche Daten der akkreditierten Journalisten an die türkische Seite übermittelt wurden.
Also mehrere Fragen. Mit der letzten anzufangen, das Akkreditierungsverfahren ist eines, das ausschließlich dem Bundespresseamt obliegt und das wir nach den bekannten Regeln in Absprache mit den deutschen Sicherheitsbehörden durchführen. Da werden keine Daten irgendwie an das Gastland gegeben. So, zweitens, was war die Frage? Ach so, Can Dündar. Ich weiß gar nicht, ich halte das jetzt für eine sehr hypothetische Frage. Was meinen Sie damit? Herr Dündar war von uns, wie Sie wissen, für den Besuch des türkischen Präsidenten akkreditiert worden. Er hatte eine Akkreditierung bekommen. Er hatte auch einen Zusatzausweis für die Teilnahme an der Pressekonferenz im Kanzleramt. Und wie er selber auf Twitter in seinem Video erklärt hat, hat er sich dagegen entschieden, diese Pressekonferenz zu besuchen und hat seine Gründe dafür genannt. Das ist das, da müsste er Ihnen selber noch weiter Auskunft geben, warum. Aber er hat die Gründe ja eigentlich sehr klar dargelegt.
Und war noch die Frage nach der türkischen Security.
Ach so. Ich kann hier keine, also was Sie mir von einem Wortwechsel zwischen einem BKA-Beamten und dem Journalisten berichten, weiß ich nicht, weil ich da nicht dabei war. Der Ablauf von Pressekonferenzen im Kanzleramt wird durch die deutsche Seite natürlich bestimmt. Das Hausrecht liegt bei der deutschen Seite und da werden die Entscheidungen gefällt.
Ist das soweit geklärt? Dann Herr Özcan.
Herr Seibert, wie bewertet die Bundeskanzlerin den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten? Haben sich die Differenzen durch diesen Besuch verkleinert oder haben sich die Differenzen vertieft?
Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, dass sie ausdrücklich zu solchen Besuchen und Gesprächen steht, weil es wichtig ist und nur im gemeinsamen Gespräch, nur in der intensiven Beschäftigung miteinander man auch bei strittigen Themen vorankommen kann. Und das hat sicherlich auch diesen Besuch geprägt. Über strittige Themen, wo es klare, auch zum Teil tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung gibt, ist bei der Pressekonferenz ja ausführlich gesprochen worden. Und dennoch noch einmal, die Bundeskanzlerin ist der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass solche Besuche stattfinden und dass es immer wieder auch zu Gesprächen kommt. Denn nur so wird man miteinander vielleicht vorankommen. Manchmal auch erst auf der Zeitschiene vorankommen und nicht sofort. Aber ohne das Gespräch wird es sicherlich nicht stattfinden.
Zusatz? Würden Sie diesen Besuch als Erfolg bezeichnen und wie wird man jetzt dann vorgehen? Wird man die Beziehungen jetzt weiter vertiefen oder wird man sich zurückhalten?
Also die Bewertung überlasse ich jetzt Ihnen. Natürlich gibt es weitere Kontakte, nächste Kontakte. So wird der Wirtschaftsminister Mitte dieses Monats, wenn ich mich erinnere, 16. glaube ich, in die Türkei reisen und dort Gespräche führen. Es werden Wirtschaftsgespräche sein. Wir sind doch immer in einem Fluss des Gedankenaustauschs, des Meinungsaustauschs mit einem solchen Land, das für uns ja ein wichtiges Land ist.
Herr Jung dazu.
Ja, erstmal nochmal eine Frage zu der Pressekonferenz. Herr Seibert, ich war auf dem Stand, dass die türkischen Journalisten sogenannte Zusatzausweise bekommen haben von der türkischen Botschaft. Wie ist das für deutsch-türkische Journalisten gewesen? Da gibt es ja auch Doppelstaatler unter uns Journalisten. Mussten die über das BPA akkreditiert werden oder über die türkische Botschaft? Und gab es jetzt im Nachhinein Journalisten, die von der türkischen Seite nicht zur PK im Kanzleramt zugelassen wurden, weil da war ja dieser Zusatzausweis notwendig?
Also grundsätzlich ist nicht die Staatsangehörigkeit eines Journalisten entscheidend dafür, ob er im Bundeskanzleramt oder überhaupt bei einem solchen Besuch akkreditiert wird. Das hat nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun, sondern mit der Überprüfung erstens seines journalistischen, der Tätigkeit als Journalist, ob das eine reale ist. Und zweitens mit der Überprüfung, ob es Sicherheitsgründe gibt, die vorliegen, die eine Versagung der Akkreditierung rechtfertigen könnten. Maßgeblich für die Zuordnung des Mediums ist auch nicht die Staatsangehörigkeit eines Journalisten, sondern der Hauptsitz, das Land des Hauptsitzes des jeweiligen Mediums. So, und bei der Zulassung von Pressevertretern, aber ich glaube, das ist hier auch schon neulich ausführlich berichtet worden, aber wir können es nochmal machen, ist zu unterscheiden, es gibt eine generelle Akkreditierung für den Besuch des türkischen Präsidenten und einzelne Presseterminen gibt es, die eine begrenzte Zulassung haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es beispielsweise im Kanzleramt räumliche Beschränkungen gibt. Und ein solcher Pressetermin mit begrenzter Zulassung ist die Pressekonferenz, die im Kanzleramt mit der Bundeskanzlerin und dem türkischen Präsidenten stattgefunden hat. Und dann ist es, wo die Plätze begrenzt sind, international üblich, dass Zusatzausweise paritätisch von der deutschen und der türkischen Seite in eigener Verantwortung vergeben werden. So halten wir es auch, wenn die Bundeskanzlerin in einem anderen Land zu Gast ist und wenn entsprechend Plätze für die deutschen Journalisten, mitreisend oder nicht, sozusagen im Kontingent vergeben werden. Und wer die dann kriegt, das ist dann die Entscheidung des Gastlandes, da wo es zahlenmäßige Begrenzungen gibt.
Kennen Sie irgendwelche, wie viel wurden dann nicht von türkischer Seite zu der PK gelassen? Haben Sie da Zahlen?
Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber es waren Fälle.
Ich habe darüber gelesen, dass es solche Fälle gab, dass es Fälle gab von türkischen Medien, ich weiß nicht, ob einen oder zwei Fälle, die von uns eine Akkreditierung bekommen hatten für den Besuch, die aber von der türkischen Seite nicht für das türkische Kontingent bei der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Präsidenten zugelassen wurden. Das ist richtig.
Diese ein, zwei Fälle halten Sie für unbedenklich?
Ob ich das für unbedenklich halte, ist jetzt hier mal nicht das Entscheidende. Wir haben eine sehr, für uns ist die Pressefreiheit die Freiheit der Berichterstattung, und ich glaube, dass sich das auch in unseren Handlungen immer wieder zeigt, von ganz besonderer Bedeutung. Nichtsdestotrotz gibt es international übliche Verfahren da, wo Pressetermine zahlenmäßig begrenzt werden müssen und wo es dann von der gastgebenden Seite ein Kontingent gibt und ein Kontingent der Gastseite.
Herr Özcan, dazu nochmal.
Ja, Herr Seibert, bei den Gesprächen war ja auch die Erweiterung der Zollunion das Thema. Wie steht jetzt die Bundeskanzlerin dazu? Wird Deutschland, ist Deutschland für die Erweiterung der Zollunion?
Ich möchte jetzt hier über weitere Inhalte der Gespräche, wir haben ja in der Pressekonferenz darüber berichtet und so weiter, nicht berichten. Das ist auch vertraulich gewesen, die Haltung der Bundesregierung zur Zollunion, die im Übrigen ja eine Haltung der Europäischen Union ist und nicht eines Mitgliedstaates, ist die, die Sie auch vor dem Besuch kannten.
Und wie lautet diese Haltung?
Dass die Frage der Erweiterung der Zollunion derzeit nicht zu trennen ist von dem gesamten Kontext der Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union.
Herr Jessen, Sie hatten sich auch dazu gemeldet. Wir springen jetzt so ein bisschen zwischen dieser Pressekonferenz und dem sozusagen Inhalten des Besuches hin und her. Können wir nochmal jetzt bei den Inhalten, gibt es zu den Inhalten des Besuches noch Fragen, was nicht das Thema der Verfahrens dieser Pressekonferenz war? Das sieht nicht so aus, Herr Jessen.
Dann will ich aber vielleicht trotzdem noch einmal was, wenn ich darf, ja, zu dieser Pressekonferenz sagen.
Selbstverständlich, das
ist
ja in unserem aller
Interesse. Zahlreiche Darstellungen lese, denen ich nicht zustimmen kann. Pressekonferenzen im Kanzleramt dienen dazu, dass Journalisten Fragen stellen können und dass die Kanzlerin und ihr Staatsgast diese Fragen beantworten. Und dafür ist ein ungestörter Ablauf einer Pressekonferenz notwendig, der bestimmten Regeln folgt und diese Regeln gelten. Und wenn der Ablauf einer Pressekonferenz gestört wird, dann ist es auch meine Verantwortung einzugreifen. Das war am vergangenen Freitag durch den Journalisten der Fall. Und deswegen, und ich betone deswegen, wegen der Störung des Ablaufs, ist er hinausgeführt worden. Wir halten es da wie der Bundestag. Es geht nicht um das politische Anliegen, für das man vielleicht als Vertreter der Bundesregierung Sympathie haben kann oder auch nicht, sondern es geht darum, dass eine Pressekonferenz letztlich auch im Interesse der Journalisten, wie vorgesehen, ungestört ablaufen kann.
Das ist ja wie in diesem Saal. Bitte schön, Herr Jessen. Ja.
Manchmal gehen ja auch Veranstaltungen und Inhalte ineinander über. In diesem Zusammenhang, Herr Seibert, in Bezug auf das Hinausführen des Journalisten zwecks Gewährleistung eines störungsfreien Ablaufs, hatten Sie Anlass zu befürchten, dass andernfalls Herr Erdogan die Pressekonferenz von sich aus abbrechen würde. Es gab ja solche Signale wohl im Hinblick auf eine mögliche Frage durch Herrn Dündar. Und zum Zweiten, können Sie uns etwas sagen zu der 69er-Namensliste, die vorher eingereicht worden war? Das war am Freitag schon Thema, wurde aber nicht beantwortet von Frau Fietz. Und war auf dieser Liste der angeblichen Terroristen, die auszuliefern seien, auch Herr Dündar verzeichnet?
Das Einzige, was mich am Freitag geleitet hat, war das Interesse, einen störungsfreien Ablauf der Pressekonferenz zu gewährleisten. Und was die sogenannte 69er-Liste ist, kann ich Ihnen das nicht bestätigen.
Sie können nicht, Sie wissen, ob es eine gibt oder nicht, aber Sie können es jetzt nicht bestätigen, dass es eine gibt.
Ich kann Ihnen das nicht bestätigen, mir ist dazu nichts bekannt.
Ich habe noch eine ganze Reihe Themen auf meiner Liste und ich bin nicht gewillt, diese Pressekonferenz heute über eine Stunde zu machen, weil wir heute wirklich hier schon sehr viel gemacht haben. Also bitte überlegen, wozu man sich jetzt noch meldet. Bitte.
Also Sie würden den Ablauf der PK genauso wieder machen wie am Freitag. Da ist genau so alles gelaufen, wie sich das gehört. Und Herr Schmidt, ich habe noch eine Frage. Die türkischen Sicherheitskräfte haben in Köln beim Erdogan-Besuch teilweise hoheitliche Aufgaben übernommen von der deutschen Polizei. Wie bewerten Sie denn diese Tatsache?
So, da hatte sich die Polizei... Das war jetzt ganz klein, ja?
Wie bitte?
Das war die kleine Frage.
Ja.
Okay.
Gut, ich kann eine kleine Antwort geben, weil ich das für eine hypothetische Frage halte. Keine Pressekonferenz ähnelt der vorhergehenden oder der nächsten. Genauso ist es auch hier. Deswegen ist am Freitag aus den Gründen, die ich genannt habe, wegen einer Störung des Ablaufs so gehandelt worden.
Sie sollten noch Ton haben. Entschuldigung.
Dass ausländischen Sicherheitskräften keine hoheitlichen Befugnisse auf dem Gebiet der Republik zustehen, ist, glaube ich, klar und deutlich. Die Kölner Polizei ist dagegen entsprechend eingeschritten. Und das ist gut so und das ist richtig. Ich glaube, aus hiesiger Sicht des Bundesministeriums des Innern gibt es da nicht viel hinzuzufügen. Dem ist gleich entgegengetreten worden und das ist völlig korrekt so.
Gab es da Konsequenzen, Frau Adebar? Also wurde der türkischen Seite mitgeteilt, dass man das unterlassen habe, zukünftig hoheitliche Aufgaben zu übernehmen in Deutschland?
Ich glaube, die Kollegen haben dazu alles ausgeführt, was auszuführen war. Ich habe Ihnen zu dem Besuch von meiner Seite aus nichts weiter zu berichten.
Dann hat Frau Reese eine Frage zum Thema Chemnitz.
Und jetzt. Ich würde Sie gerne fragen, übers Wochenende oder gestern, ich weiß es nicht ganz genau, wurden ja nochmal 7 Personen oder Verdächtige verhaftet. Können Sie uns Details zu den Anschlagsplänen geben, die jetzt durch die Ermittlungen schon veröffentlicht werden können?
Sie schauen mich an?
Es gilt entweder an Sie oder an Herrn Schmidt vom BMI.
Gut, also ich werde Ihnen sicherlich zu einem laufenden Ermittlungsverfahren hier nicht nur keine Details geben können, ich werde mich dazu auch in dem Sinne gar nicht äußern. Der Generalbundesanwalt hat eine Pressemitteilung verfasst und bei den Fragen zum konkreten Fall, denke ich, müssten Sie sich schon an ihn wenden. Ich möchte nur sagen, dass der Dank für diese Maßnahme an alle beteiligten Behörden geht, denn ich denke, das zeigt uns Bürgern, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind. Und dass es richtig ist, dass Justiz und Polizei auch konsequent durchgreifen.
Da gibt es keinen weiteren Ergänzungsbedarf. Gut. Dann habe ich Herrn Heller mit einem anderen Thema. Italien. Warte, Moment, ich bin auf der falschen... jetzt haben wir es.
Falschen Mikrofon. An Herrn Seibert und die Sprecherin des BMF noch mal zum Falle Italien und seines Defizits. Die Bundesregierung hat sich bislang dazu zurückgehalten. Nun hat der italienische Vizepremier der Kanzlerin, im Übrigen auch dem französischen Staatspräsidenten, vorgeworfen, sie wünschten sich einen Sturz der italienischen Regierung, eine Ablösung der italienischen Regierung. Mich würde einmal interessieren, wie kommentiert die Bundesregierung diesen Vorwurf eines Regierungsmitglieds eines befreundeten Landes? Und zum Zweiten, mit Blick auch auf die Äußerungen von EU-Vertretern, gibt die Bundesregierung womöglich ihre Zurückhaltung bei der Bewertung der italienischen Haushaltspläne auf
und kommentiert, kann die jetzt kommentieren mit Blick auf europäische Regeln.
Dann fange ich mit dem ersten Teil Ihrer Frage an. Wir sind froh über eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung und die wollen wir auch fortsetzen. Zur Frage nach den europäischen Haushaltsregeln kann ich eigentlich nur darauf verweisen, dass es da ja klar vereinbarte Verfahren gibt. Alle Mitgliedstaaten, Euro-Mitgliedstaaten, müssen bis Mitte Oktober ihre Haushaltsplanung der Europäischen Kommission vorlegen. Und die prüft anschließend, ob die Pläne den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts entsprechen. Und das Ergebnis dieser Prüfung bleibt abzuwarten. Unsere Überzeugung ist, die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und solide öffentliche Finanzen sind eine wichtige Voraussetzung für eine gute und vor allem auch nachhaltig gute wirtschaftliche Entwicklung.
Jetzt weitere Fragen zu Italien. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Warwick, Sie hatten noch eine andere Frage.
Warwick, Herr T. Deutsch, die Kanzlerin hatte kürzlich mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri telefoniert und ihm ihre Unterstützung für seine Reformagenda zugesichert. Schaut man sich jetzt die Situation Argentinien an, 3 Jahre unter Macri, fällt auf, Inflationsrate bei 40%, Kinderarmut ist mittlerweile laut UNICEF bei 20%, ja, Gesundheitsbildungsministerium wegrationalisiert, Industrieproduktion massiv eingebrochen.
Herr Warwick, wir kennen, glaube ich, die Lage in Argentinien auch ganz gut. Also ich kenne sie jedenfalls ganz gut. Nee, bitte kommen
Sie. Ich auch, aber ich wollte ein bisschen Vorlauf, das erlauben sich auch andere Kollegen. Glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Mich würde interessieren, welche konkreten Reformen und welche konkreten Ergebnisse die Kanzlerin nach wie vor für unterstützenswert hält.
Es ist sicherlich nicht meine Aufgabe, hier jetzt im Detail argentinischer Regierungspolitik Noten zu geben. Die Bundesregierung arbeitet mit der Regierung des Präsidenten Macri schon deswegen sehr eng zusammen, weil wir die letzte G20-Präsidentschaft hatten und die argentinische Regierung, die in diesem Jahr austrägt. Und dass es eine da sehr enge inhaltliche Zusammenarbeit gibt. Es gab auch beim Besuch der Bundeskanzlerin in Buenos Aires sehr, sehr intensive Gespräche. Und das ist der Grund für unsere enge Zusammenarbeit. Ich werde jetzt hier im Weiteren nicht einzelne Maßnahmen der argentinischen Regierung bewerten.
Zusatz. Schon beim G20 in Hamburg war ja von Sicherheitsexperten die Durchführung in einer Großstadt kritisiert worden. Jetzt wird das in einer lateinamerikanischen Metropole durchgeführt, in einer hochexplosiven sozialen und wirtschaftlichen Lage. Wie bewertet die Bundesregierung die Durchführung in Buenos Aires und gibt es ein spezielles Sicherheitskonzept für die deutsche Delegation? Bundeskanzlerin Merkel wird ja auch teilnehmen.
Wir haben auch das Großstadtthema hier vielfach besprochen. Die Mehrheit der G20-Gipfel, die es bisher gab, haben in Großstädten, Millionenstädten stattgefunden. Ich erinnere mich zum Beispiel an St. Petersburg, ich erinnere mich an Seoul. Da fällt einem noch so manches ein. Und das ist, glaube ich, abschließend geklärt, dass es aus vielerlei Gründen, die mit Organisation und Logistik zu tun haben, keine Veranstaltung ist von der Dimension her, die man in der Abgeschiedenheit ländlicher Winkel durchführen kann, so leicht.
Aber die
Frau Riese hat, glaube ich, Sie hatten jetzt, glaube ich, Ihre Zusatzfrage gestellt.
Kollegen, die dürfen wir 4 stellen.
Es haben Kollegen zu...
Die G20-Präsidentschaft Argentiniens, wenn ich das noch sagen darf, läuft doch längst. Es hat ja bereits intensive, auch Ministertreffen dort gegeben. Das heißt, die intensive inhaltliche Arbeit an dieser Präsidentschaft ist längst im Gange. Es ist ja immer so bei G20, dass der abschließende Gipfel der Staats- und Regierungschefs sozusagen der Kulminationspunkt ist, aber keineswegs das Einzige, was die Arbeit an den Inhalten eines solchen G20-Präsidentschaftsjahres prägt.
Okay. Ich gucke im Wesentlichen auf die Uhr und auf meine Liste, was da noch draufsteht. Frau Riese.
Jetzt hätte ich noch eine Frage an Herrn Schmidt vom BMI, beziehungsweise auch 2. Können Sie uns, ich versuche nochmal ein Update zum Ermittlungsstand geben, also eventuell, ob es kurz vor Abschluss ist oder schon abgeschlossen ist, bezüglich des Vorwurfs, dass ein Berliner Polizist Oppositionelle der Türkei bespitzelt hat und die Daten an das türkische
an das türkische Ministerium weitergeleitet hat?
Nein, dazu kann ich Ihnen keine neuen Informationen geben. Darüber hinaus der Hinweis, dass es eben sich um ein Ermittlungsverfahren der Berliner Polizei handelt und eben entsprechend diese zuständig ist. Und ich Sie bitten würde, Ihre Frage dahin zu richten.
Wunderbar. Dann kurze Zusatzfrage. Zieht denn Ihr Ministerium eventuell Konsequenzen aus so einem Fall?
Nun, Sie können davon ausgehen, dass wir uns diesen Fall natürlich auch angucken und sollten Konsequenzen angezeigt sein. Wir darüber nachdenken werden, ob die polizeilichen Ermittlungen ein Ergebnis zutage führen, das eben eine weitergehende Überlegung der Sicherheitsbehörden nach sich ziehen. Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Das werden wir dann in Zukunft noch sehen müssen.
Herr Heller, hatten Sie noch eine neue Frage oder war die erledigt mit Italien?
Nein, ich hatte noch eine Frage im Nachklang an die Dieselveranstaltung. Nun war ja bei dieser Pressekonferenz vorhin der Bundesfinanzminister nicht dabei. Und angesichts der ersten Reaktion aus der Automobilindustrie, die ja nicht unbedingt erwarten lassen, dass die Kostenübernahme für Nachrüstungen voll übernehmen werden, würde mich interessieren, ob es seitens des Bundesfinanzministers, seitens der Bundesregierung sowas gibt wie eine definitive Position, dass in Nachrüstungen keinerlei Steuergeldern fließen, egal wie die Verhandlungen mit der Autoindustrie ausgehen.
Ich kann Ihnen nichts darüber hinaus berichten, als gestern vereinbart wurde zu diesem Thema.
Es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Jung noch mal mit einem anderen Thema.
Ja, Fähnrich, der Moorbrand, ich glaube, der brennt morgen einen Monat lang. Wie laufen denn die Löscharbeiten? Und gibt es immer noch den Einsatz von Wärmebildkameras durch zum Beispiel Tornados? Und ich würde gerne wissen, ob die Wärmebildkameras der Tornados andere sind als die der Drohnen, die dort auffliegen, was ja den Einsatz von Tornados überflüssig machen könnte.
Ja, also der Moorbrand ist, wie man so schön sagt, unter Kontrolle. Das heißt, er breitet sich nicht über die Grenzen, die jetzt auch vor 3 Wochen bekannt geworden sind, hinaus aus. Erfreulich ist, dass wir die Einsatzkräfte mittlerweile heruntersetzen konnten. Aktuell sind wir bei knapp über 700, davon über 350 von der Bundeswehr. Also wir entlasten die freiwilligen Helfer vor Ort. Der Einsatz der Bilder ist differenziert. Ja, Tornados fliegen noch und ja, die Bilder haben eine unterschiedliche Qualität, dahingehend, weil sie eine unterschiedliche Auflösung bringen. Details würde ich Sie einfach bitten, vor Ort nachzufragen. Da hatten Sie ja auch schon in der letzten Woche nachgefragt. Es gibt ein gewisses Auswertezentrum der Luftwaffe. Die werten die Bilder aus, geben die Informationen an die Feuerwehr vor Ort und die können dann gezielt danach ihre Löscharbeit fortführen.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Gut, dann habe ich Frau Rehse noch mal mit einem anderen Thema.
Diesmal mal schauen, ob Herr Schmidt vom BMI mir da was zu sagen kann, weil es dann doch eventuell wieder ein Berliner Senat-Thema ist.
Sie haben jetzt ungefähr noch eine Minute, um die Frage zu stellen.
Okay, ein Syrer plante einen Anschlag in Israel, wurde festgenommen auf der Sonderallee in Neukölln in Berlin. Frage ist, hat sich der Vorwurf, weil er wurde mit einem Haftbefehl schwerer Raub und Körperverletzung verhaftet, hat sich jetzt der Verdacht des Terroranschlags erhärtet? Und als Zusatzfrage an Frau Adebar vom Auswärtigen Amt, sollte oder ist dieser Vorwurf erhärtet, wäre denn eine Abschiebung des Syrers denkbar?
Also hypothetische Frage, zu der ich mich hier heute nicht äußern kann.
Mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor und ein bisschen viel Hypothese drin leider, ja.
Ich habe jetzt noch eine Meldung von Herrn Warwick und dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer Zeit.
Ich hätte da noch eine Frage.
Bitte?
Ich hätte da noch eine letzte Frage, neues Thema an Frau Adebar.
Ja, aber ich kann jetzt sozusagen nur versuchen, das hier gerecht aufzuteilen, dass jeder zu Wort kommt. Und jetzt bin ich hier nur nicht richtig mit dem Mikrofon. So.
Es leuchtet. Wir hatten ja am 1. Oktober den ersten Jahrestag des Referendums in Katalonien. Noch immer sitzen zahlreiche Abgeordnete und Vertreter der Zivilgesellschaft in Haft. Menschenrechtsorganisationen, auch Amnesty International, bezeichnen diese als politische Gefangene und fordern die Freilassung. Insbesondere sei verwiesen auf Jordi Sanchez und Jordi Xuxat. Wie beurteilt die Bundesregierung den Status insbesondere von Jordi Sanchez und Jordi Xuxat? Teilen Sie die Einschätzung, dass es hierbei um politische Gefangene handelt?
Es ist eine Weile her, dass dieses Thema aufgebracht wurde. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich die Haltung der Bundesregierung zu dem katalonischen Konflikt, nennen wir es jetzt mal, überhaupt nicht geändert hat. Wir sind überzeugt, dass die Basis für die Lösung dieses Konfliktes, für die Befriedung dieses Konfliktes die spanische Verfassung ist, die spanische Rechts- und Verfassungsordnung. Und wir sind im Übrigen überzeugt, dass es sich bei Spanien um einen demokratischen Rechtsstaat handelt.
Eine Nachfrage. Meine Frage war ja explizit, ob Sie die Einschätzung teilt, dass es sich dabei um politische Gefangene handelt. Und wir sprechen hier von dem ehemaligen Vorsitzenden der katalanischen Nationalversammlung, von einem Vorsitzenden der größten zivilgesellschaftlichen Organisation, die seit über einem Jahr in Haft sitzen unter einem Vorwurf, der bereits von deutschen Gerichten ad absurdum erklärt wurde. Deswegen wollte ich da ganz gern noch mal eine konkretere Ansage von der Bundesregierung, wie sie diesen Status, insbesondere der beiden Jordis, bewertet.
Ich befasse mich nicht mangels detaillierter Kenntnisse mit einzelnen Fällen innerhalb der spanischen Gerichtsbarkeit. Die grundsätzliche Überzeugung der Bundesregierung lautet, dass Spanien ein demokratischer Rechtsstaat ist und dass es die Verfassung und das Rechtssystem Spaniens ist, innerhalb dessen eine Lösung für diesen Konflikt gefunden werden soll und auch gefunden werden kann.
Aber sind jetzt weit weniger vorsichtig, in Venezuela oder Kuba den Terminus politischer Gefangener zu nutzen und dass teilweise Parlamentariern, die nachweislich Sprengstoffanschläge auf den gewählten Präsidenten nachgewiesen werden konnten?
Weil ich anders als Sie Venezuela und Kuba nicht in einem Atemzug nennen würde mit dem demokratischen Rechtsstaat und europäischen Mitgliedstaat Spanien.
So. Die Antwort steht für sich.
Mit Blick auf...
Wie bitte?
Die Antwort steht für sich, meinte ich nur. Ja.
Mit Blick auf die Uhr und den Marathon, den wir heute seit 10.30 Uhr hinter uns haben, hier an Pressekonferenzen, schließe ich diese Regierungspressekonferenz.
Answer.